Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Und heute wollen wir uns mal mit Wunderwelten befassen. Wunderwelten der ganz besonderen Art. Es geht heute nämlich um das Unauffällige und Unspektakuläre in der Natur. Und unser heutiger Gast ist Spezialist darin, uns das nahezubringen. Er ist der Leiter der naturhistorischen Sammlungen im Museum Wiesbaden, Fritz Geller-Grimm. Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass man nach einer Führung von ihm ein richtig positives Verhältnis entwickelt zu Käfern, Raupen und anderem Getier, das viele eher eklig finden. Guten Abend, Herr Geller-Grimm. Wie schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für diese Einladung.
Sie mögen Krabbeltiere und sind Experte in der Erforschung der Raubfliegen. Was fasziniert Sie denn an denen?
Ja, das beginnt meistens schon im Kindesalter. Es gibt da einige, die so ein Virus in sich aufnehmen. Und das passiert tatsächlich in frühen Kindheitsjahren. Und auch mir gelang es dann, den Weg in die Natur zu finden. Und wir haben eine wundersame Natur. Und als Kind kann man so Unglaubliches entdecken und beobachten. Und mancher hat das große Glück, das fortzuführen. Ich habe eben heute die Profession, in einem Museum zu arbeiten. Und auch dort werden solche Krabbeltiere bewahrt und gefördert. Und so konnte ich ein bisschen mein Hobby auch zum Beruf machen. Und ich muss zugeben, ich habe mit Spinnen angefangen. Als ich in der Stadt lebte, in Frankfurt, war es mir eben dann doch wichtig, auch dort auf wundersame Tiere zu stoßen. Und mit einem Klassenkameraden zusammen haben wir Spinnen beobachtet, haben sie gesammelt, haben sie gezüchtet und ihre Biologie untersucht und natürlich auch manchmal ein bisschen Schrecken erlebt. Das ging dann so munter weiter und ich hatte das große Glück, dann zu wechseln. Es waren dann 10 Jahre der Käferei und die teile ich mit Ernst Jünger, der 103 Jahre damit verbrachte. Und schließlich gab es einen Wink, sich mit Fliegen zu beschäftigen. Die sind tatsächlich ein bisschen missachtet. Wir haben in Deutschland über 10.000 Arten. Also jedes vierte Tier in Deutschland allein ist eine Fliege oder Mücke. Und da gibt es relativ wenig Leute, die sich damit beschäftigen.
Und dann wollten Sie natürlich was Spannendes haben, nämlich darauf sind Sie dann auf die Raubfliege gekommen.
Ja, man könnte meinen, weil das sind sozusagen die Tiger der Lüfte. Das sind Raubtiere wie, ja. wie Löwen, wie Leoparden, die von einem Ansitz aus beobachten, was in der Luft unterwegs ist und dann entscheiden, ob es eine Liebesbeziehung wird oder ob es ein nächstes Mittagessen wird. Und diese Raubtiere sind ganz spannend, aber der Hauptgrund, warum ich mich auf die stürzte, war, sie sind so groß unter den Insekten, dass man sie wundersam im Gelände beobachten kann. Die größten sind tatsächlich so ein Daumen groß, leben in Madagaskar, aber bei uns in Deutschland sind 1 bis 2 Zentimeter für ein Insekt schon immens und man kann es draußen beobachten.
Bevor wir uns weitergehend den kleinen und anderen Tieren im Museum widmen, wollen wir aber mal einen Blick in die aktuelle Ausstellung zu Ehren von Maria Sibylla Merian werfen, nämlich anlässlich ihres 300. Todesjahres.
Ja,
eigentlich. Herr Geller-Grimm, was hat die Welt, vielleicht sagen Sie uns das mal schon, damit wir alle wissen, wo es lang geht. Also was hat die Welt der Forscherin und Künstlerin Merian zu verdanken?
Ja, das ist eigentlich so umfänglich, dass es tatsächlich ihre Sendung sprengt.
Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle mal gleich am Anfang diese wichtige Frage, die Sie uns in gebotener Kürze beantworten.
Ja, also sie ist 1647 auf die Welt gekommen in einem Frankfurt, das natürlich auch noch stark beeinträchtigt war von dem 30-jährigen Krieg. Der Vater hatte noch, Matthäus Merian der Ältere, hatte die europäischen Städte dargestellt und in seinen Werkstätten, er war ja auch als Publizist tätig, hat er die europäischen Städte dargestellt, Geografie betrieben. Die Welt traf sich tatsächlich dort und die kleine Merian verlor ihn allerdings im dritten Lebensjahr und wurde dann weiter gefördert von einem Künstler Morel. Und ihr Schwiegervater hatte sozusagen ihr Naturell, ihr künstlerisches Talent entdeckt. Aber Frankfurt war auch gleichzeitig das Zentrum für den Seidenhandel. Und in der Umgebung von Frankfurt wurden Maulbeerbäume gehalten, an denen man, mit deren Blätter man Seidenspinnerraupen züchtete. Und das hat sie beobachtet und auch ihr begegnete dieser Virus. Das heißt, sie sprang in die Gärten auf der Sachsenhäusener Seite und beobachtete dort, was draußen in der Natur ist und entdeckte. Und zwar wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird.
Da war sie 13.
Ja, das ist sozusagen das Alter, in dem solche Entdeckungen gelingen und dann ein Leben lang fortgeführt werden. Man muss verstehen, im 17. Jahrhundert hat man sich nicht mit Insekten beschäftigt. Das war noch mehr als heute ekliges Gewürm, dem man noch nicht mal ein wahres Leben zuordnete. War das Todes des Teufels. Und da kommt jemand und beobachtet etwas, was bis dato keiner wusste. Aus einer Raupe wird ein Schmetterling über ein Puppenstadion. Und diese Zuchten hatte sie angelegt und hatte gleichzeitig diese illustriert. Also eine wissenschaftliche Dokumentation begonnen. Und ihr Schwiegervater entdeckte das und musste dann akzeptieren, dass eben auch in der Wohnung oder auf dem Dachboden das eine oder andere Getier von draußen mitkam. Das sind Entdeckungen, die Merian machte. Und ihr Leben lang fortführte. Die Metamorphose, die Verwandlung ist eben nichts Selbstverständliches. Wir sind ja noch in der Zeit des Kopierens. Das heißt, seit dem Mittelalter werden Monster präsentiert. Ihr Vater hat 1650 noch ein Buch herausgebracht mit Einhörnern, mit Phönixen. Das ist natürlich für Harry Potter-Liebhaber wundersam zu sehen, aber am Ende ist es tatsächlich ein tradiertes Wissen, einer kopiert vom anderen. Und da kommt eine Merian und einige andere auch in dieser Zeit der Aufklärung und der Emanzipation und sagt, nein, ich möchte beobachten, das, was draußen zu entdecken ist, das möchte ich auch darstellen. Ich möchte daraus meine Schlüsse ziehen. Also das ist Wissenschaft, wie wir sie heute verstehen. Das ist das Weltbild der Aufklärung, in dem wir heute noch leben. Und das startet auch mit Maria Sibylla Merian.
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Leistungen genügend gewürdigt werden?
Als Naturwissenschaftler klares Nein. In der Kunst ist das was anderes. Sie wird bis heute überall geliebt, denn ihr erstes großes Werk war ihr Blumenbuch. Und das brachte ihr den Ruhm ein, den sie auch finanziell benötigte, um weiter ihre Forschung zu betreiben. Und bis heute verbindet man Merian eigentlich mit wunderschöner Illustration, mit den Blumenvasen, mit der Tulpe, mit all den Besonderheiten der Darstellung, die dann eben auch auf Meißner Porzellan und übrigens auch auf Höchster Porzellan dann dargestellt werden. Bis heute wird ihr immer wieder abgesprochen, dass sie auch Wissenschaftlerin war. Und das ist deswegen so befremdlich, weil eben dieser Umschwung stand. Sie ist am Beginn unserer heutigen Welt. Erst beobachten und daraus das Beobachten sorgt für ein Beschreiben. Und dieses Beschreiben braucht einen hohen wissenschaftlichen Kenntnisstand. Das geht nicht einfach mal so, dass man rausgeht und einfach nur sagt, der Baum wächst 13 Meter hoch und hat und so viel Blätter. Das alleine würde einer Pflanze nicht gerecht und einem System der Biologie. Und das war ihr wichtig, jedes einzelne Detail zu beschreiben. Und sie hat sich ein Leben lang dieses Wissen angeschafft und mit allen in ihrer Zeit auch kommuniziert. Und deswegen ihr wissenschaftliches Werk, das halte ich heute immer noch schwierig erkennbar zu machen, dass das existiert. Und es ist eben das große Glück, dass in Wiesbaden ihre wissenschaftliche Sammlung erhalten geblieben ist. Ihre Bücher gibt es in vielen Bibliotheken, wundersame Werke, mal schlechtere Ausgaben, mal schönere Ausgaben von dem Blumenbuch, von den Raupen und von der Metamorphose. Und dann eben noch die tollen Schmetterlinge, die wir hier in Wiesbaden in der Sammlung haben von ihr.
Und Sie haben ihr ein Geschenk gemacht für dieses Jahr, ein Geschenk des Museums Wiesbaden.
Ja, also besonders bekannt sind ihre 60 Kupfertafeln, wo sie südamerikanische Lebenswelten präsentiert. Eine Bananenstaude mit all ihren wundersamen Wesen, die darauf leben und von dieser Banane leben, das stellt sie dar. Und diese wunderbaren Tafeln, da schreibt sie im Eingangsbuch 1705, hoffentlich ist mir die Zeit noch gegeben, dass ich solches auch noch für Europa leisten kann. Denn das hat die Welt gewusst. Man kannte sie in Europa und diese Zeit blieb ihr nicht. Und wir haben in Wiesbaden die Idee entwickelt gehabt, dass wir zusammen mit Dr. Sanetra, einem Schmetterlingsforscher, und unseren Präparatoren und einem Präparator von der Mainzer Universität zusammen neun Lebensräume geschaffen haben unter Glasstürzen, wo ein gesamter Lebensweg einer Schmetterlingsart präsentiert wird. Beispielsweise vom Zitronenfalter, der am ältesten wird. Mit 11 Monaten kann der fast als erwachsenes Tier leben. Da sind die Eier zu sehen, da sind die Raupen zu sehen, ganz wundersam präpariert, in Vakuum, der Gefriertrocknung entstanden. So wirklich natürliche Darstellung. Und es sind die Puppen und die erwachsenen Tiere, es sind die Parasiten zu sehen. Und was jetzt das Irre ist, Merian hat dieses alles auch schon dargestellt in ihren Petersburger Aquarellen im Kleinformat. Aber sie konnte nicht mehr die große Tafel schaffen. Und unsere Idee war, wir können schlecht in Kupfer stechen, wir sind keine Künstler, aber wir können eben gut präparieren und gut Natur darstellen. Und so, dass wir diese Lebensräume produzieren und es sind eigentlich Kupferstiche in 3D.
Also man hört schon an dem, was Sie sagen, das ist ein großes Gebiet. Wir können in dieser Sendung leider nur anfüttern, aber immerhin, das können wir machen. Und ich empfehle dringend einen Besuch im Museum Wiesbaden und eine Führung mitzumachen. Da bekommt man so viel an Informationen und das ist alles hochspannend. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter, aber wir machen erstmal Musik. Und zwar Eleni Karaindrou, die Glasmenagerie. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Gast heute ist der Leiter der naturhistorischen Sammlungen im Museum Wiesbaden. Herr Gellergrimm, was hat das Museum denn im naturhistorischen Bereich zu bieten?
Ja, erstmal viele Dinge, die auch Künstlerinnen und Künstler begeistern. Wir haben versucht, nicht so ein klassisches Museum aufzubauen. Wir haben 2013 wieder eröffnet mit allem neu. Eigentlich nicht ganz richtig, denn wir haben die 100 Jahre alten Vitrinen erhalten, die wunderschön sind und zu den besten gehören, was vor 100 Jahren schon gebaut werden konnte. Und wir haben uns Themen gewidmet, die so ein bisschen Phänomene in beiden Welten sind, in der Kunst und in der Natur. Beides vertritt das Landesmuseum. Und das ist die Farbe, das ist ganz einfach, die Form, die Bewegung, das ist schon ein bisschen schwieriger, aber da denken Sie mal an den Film. Und schließlich die Zeit. Die Zeit, die in der Kunst Endlichkeit von Zeit oder Zeitgeber darstellt und in der Natur oft beispielsweise durch die Erdgeschichte wunderbar präsentiert wird. Und in diesen vier Räumen bewegen wir uns aktuell in den Dauerausstellungen und planen aber auch schon ein fünftes Thema am Eingang, das wird die Verwandlung sein. Da wird auch Merian zu sehen sein, aber auch alle anderen Dinge, wie Kristalle sich verändern, wie Gesteine sich im Laufe der Erdgeschichte verändert haben. Das ist das fünfte Thema. Und schließlich haben wir eben Sonderausstellungen im Kabinettraum, etwas kleinere Themen, die uns als Kuratoren besonderen Spaß bereiten, weil wir sie höchstens ein Jahr vorher thematisch beginnen. Bei den großen Ausstellungen planen wir 3-4 Jahre und die Themen werden groß und größer und die Angst bis zur Eröffnung wächst und das Lampenfieber auch. Wir werden also am 11. Februar mit Pilzen starten, über 1000 Quadratmeter, eine riesige Pilzausstellung und alle Kollegen.
Also die Vorbereitung.
Als Vorbereitung und von daher sind wir jetzt schon alle sehr, sehr nervös. Aber die Dauerausstellung, das ist eben der große Spaß in Wiesbaden. Wir haben einige Dinge ein bisschen anders angehen wollen und ich hoffe, unseren Gästen gefallen sie auch. Wir haben einen ganz starken Fokus auf die Objekte gewählt. Wir haben erstklassige Kunst. Und wir möchten auch erstklassige Natur präsentieren. Und dafür benötigt man sonderbare Menschen, nämlich Präparatoren, die man nicht so richtig fassen kann in dieser Welt. Und die haben uns Objekte geschaffen, ganz wundersamer Art. Denn wir sind sozusagen die Langweiler der Welt. Wir möchten nämlich Natur, naturgetreu, so wahr wie möglich ins Museum holen. Wir schaffen nur einen anderen Kontext. Und wenn man dann vor einer Vitrine steht mit über 50 verschiedenen Krebsarten und jeder davon hat seine natürliche Färbung und sein natürliches Aussehen, dann sind das eben faszinierende Dinge. Und wir möchten im Museum Wiesbaden Menschen nicht an erster Stelle in der Naturabteilung schulen über Evolution, Ökologie und alle anderen Themen der Biologie, die hochspannend sind, die ich aber doch lieber auf meiner Couch mir antue, sondern wir möchten Begeisterung schüren. Und diese Begeisterung geht über die Objekte. Und wir haben in jedem Raum wundersame Zeichenbretter. Das ist das Zentrum unserer Ausstellung. Sie ist gebaut worden zum Zeichnen und da trifft sich das wieder mit der Kunst. Und es sind über 8000 Zeichnungen auch schon in den letzten 3 Jahren bei uns liegen geblieben. Die meisten werden ja mitgenommen und etliche davon können die Besucher jetzt neuerdings auch im Treppenhaus sehen, denn 400 wurden von einem Künstler nachgemalt, exakt nach den Vorgaben unserer Gäste. Und alle Zuhörer sind natürlich aufgerufen, weitere dazu zu fügen. Wir werden auch mal die Internetseite damit bestücken mit diesen wunderschönen Zeichnungen.
Schöne Rückmeldung für die Besucher, dass ihre, naja, wie soll man das nennen, Kunst auch da präsentiert wird. Also sind damit Ihre Ziele und Absichten umschrieben?
Ja, also uns geht es darum, die Ausstellung hat den Titel Ästhetik der Natur. der wurde schon vor meiner Zeit, ich bin erst 20 Jahre im Haus, vor meiner Zeit vorgegeben. Das war das Motto, mit dem wir starteten, über 10 Jahre Planung und 10 Jahre Umsetzung. Und dieses Ästhetik heißt nicht Schönheit, sondern es geht auf Wahrnehmung zurück. Und etwas wahrnehmen, das ist mit dem Auge, sind wir schnell bereit. Nicht mal 2% von dem, was wir sehen, nehmen wir wahr. Und unser Gehirn ist an erster Stelle dafür geeignet, Dinge zu löschen. Das ist ein Löschorgan, ja, von den vielen Sinneseindrücken. Und wir wollen aber, dass mit dem Zeichenstift und mit dem Klemmbrett zusammen Dinge wahrgenommen werden. Und Natur ist es wirklich wert, wahrgenommen zu werden mit all ihren faszinierenden Dingen.
Ich habe den Eindruck, dass die Hinwendung zum Unauffälligen, vielleicht Verkannten, bei Ihnen Programm ist.
Ja, also die gerade in den kleinen Dingen stecken eben oft Dinge. In die Spitze getrieben haben es die Präparatoren diesmal bei der Merian-Ausstellung. Da findet man in einem Glassturz bei dem Baumweißling auch deren Parasiten. Das sind 2 Millimeter kleine Erzwespen und die Präparatoren haben sie davonfliegend präpariert. 2 Millimeter große Wesen. Und wer die entdeckt, der glaubt gar nicht mehr, was alles geleistet werden kann von dieser Zunft.
Kann man die als unbedarfter Zuschauer, der nichts weiß vorher und keine Führung macht, der die auch erkennen, hat der was davon?
Ja,
also Sie haben ja auch solche Rückmeldungen bekommen, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Also auch kritische Rückmeldungen, ja.
Es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der vielleicht diese Überschrift fehlt. Der möchte ins Naturkundemuseum und möchte erklärt bekommen, was eigentlich Evolution ist. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das Museum nicht unbedingt das beste Medium dafür ist. Da sind Filme, da sind Sie hier mit dem Radio viel besser bewandert. Da muss ich tatsächlich von Mensch zu Mensch die Dinge erklären und dabei eben Modelle benutzen, Grafiken. Ich kann einen zeitlichen Prozess wie Evolution sehr schlecht mit dreidimensionalen Objekten, die sich nicht bewegen und die keine Veränderung einnehmen, kann ich nicht darstellen. Unsere Texte sind allerdings hochwissenschaftlich. Sie sind für 11-Jährige geschrieben, das ist ein Muss in jedem guten Museum, aber sie enthalten viel Information für denjenigen, der sozusagen danach strebt, biologisches Wissen zu erfahren. Aber die meisten freuen sich eben daran, einmal ganz unvermittelt vor einer Wand von Schmetterlingen zu stehen und danach zu forschen, wie man sie nach Farben sortieren kann und wie diese Farben alle unterschiedlich wirken. Es gibt tatsächlich Schmetterlinge mit allen Kombinationen von Komplementärfarben. Also man kann die Farbenlehre an ihnen aufmachen. Wir haben Vitrinen zur Tarnung, wo sie Tiere mal nicht, wie Dioramen werden normalerweise gebaut, um möglichst viele Tiere gleichzeitig zu zeigen. Wir haben sie gebaut, um möglichst viele Tiere zu verstecken. Das heißt, die werden 50, 60 Tiere in einer Vitrine finden, wenn sie sich Mühe geben. Aus 2 Meter Entfernung werden sie gar keins sehen.
Ja, das ist ja toll.
Und das sind eben Erfahrungen, die Menschen auch machen sollten. Und das ist der erste Schritt, mit Begeisterung an Natur heranzutreten. Dann kommt auch sicherlich das Interesse an Evolution.
Genau. Geht es Ihnen auch um eine Schule des Staunens? Könnte man das so sagen?
Ja, also ich habe mein Leben lang gerne gestaunt und ich glaube, das ist uns allen eigen, dass das Staunen der erste Weg ist zur Erkenntnis. Neugierde, Fantasie sind uns gleich mit der Kunst. Wir haben dieses große Glück in Wiesbaden, in diesem tollen Museum, dass wir hier eben beides treffen. Wir treffen eben Naturwissenschaften, die müssen neugierig bleiben, um gut zu forschen und wir haben Künstlerinnen und Künstler, die das ebenso tun und deren Kindheit oft gleichermaßen erlebt wurde.
Eine Frage zur Präsentation. Ich habe mal im Museum Videos gesehen. Ich erinnere mich leider nicht mehr, was das war. Es war aber sehr komisch. Leider ist mir das jetzt nicht eingefallen. Waren das auch Schmetterlinge oder was waren das für Tiere, die sich verwandeln und den Feind erschrecken? Und ich musste sehr lachen.
Es gibt
wissen Sie, was ich meine? Jetzt auch gerade nicht, oder? Ne, vielleicht fällt es im Laufe der Sendung noch ein. Jedenfalls meine Frage ist, wie arbeiten Sie, mit welchen Medien arbeiten Sie? Und oder ein bisschen präziser gefragt, ich habe da nur diese Videos gesehen und andere nicht. Kann natürlich daran liegen, dass ich die anderen nicht kenne. Also wie ist Ihre Haltung dazu?
Ich liebe auch Museen, die zahlreiche, man nennt es dann modern, hands-on Möglichkeiten bieten, wo der Besucher aktiv einschreiten kann, wo er seine Ausstellung manipulieren kann oder dort Dinge erleben kann und daraus seine Schlüsse zieht. Wir waren in unserer Planung sehr konservativ. Wir haben wirklich ein bisschen auch das 19. Jahrhundert wieder in den Blick genommen. Nicht mit dem Wahnsinn, den die damals hatten, dass sie das, die Welt wollten sie im Museum zeigen. Sie wollten von jedem Objekt wie eine Arche Noah eines im Museum präsentieren. Diesen Wahnsinn würden wir heute nicht mehr machen wollen. Aber wir hatten uns eben entschlossen, doch relativ wenig moderne Medien anzuwenden. Wir haben 7, 8 Filme.
Sie haben gesagt, Sie hatten das gedacht. Also denken Sie jetzt anders darüber? Oder
nein, wir haben das so umgesetzt und natürlich bei Sonderausstellungen geht das ganz anders. Also wenn Sie zu uns jetzt zur Erdreich-Ausstellung kommen, die ja noch wundersam läuft und da sind fantastische Dinge zu erleben, da kann man sich auf Maschinen setzen und Boden produzieren, man kann römische Landschaften ausgraben. Also da sind die Hands-on-Dinge tatsächlich immer präsent und da geben wir uns auch in dieser Hinsicht sehr viel Mühe. In den Dauerausstellungen herrscht tatsächlich die Konzentration aufs Objekt und die Medien drumherum sind minimal. Beispielsweise haben wir, ich glaube, 7 oder 8 Grafiken in der Ausstellung. Sie werden kaum ein Museum auf der Welt finden mit so wenig Grafik. Und warum? Ich möchte niemanden vorgeben, wie er selbst mal zeichnet.
Gut, dann warten wir und wir Medienleute, wir hoffen. Also ich finde die Videos ja prima, aber gut, andere sind vielleicht da anderer Meinung. Sie auch. Gut, das merke ich mir, Herr Gellergrimm. Wieder eine kurze Pause mit Eberhard Weber und Wolfsburg. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Fritz Gellergrimm, von dem wir jetzt wissen wollen, woher kommt Ihre Leidenschaft für die Natur?
Das ist immer nicht so einfach. Man hat ja so eine lange Kindheit glücklicherweise, viel länger als das restliche Leben, wenn man später darauf zurückblickt. Und von daher, ich habe so meine Vermutungen. Also wir hatten beispielsweise, ich bin in Weilbach aufgewachsen, das ist heute ein Stadtteil von Flörsheim, also nicht weit von hier weg, also auf der Mainterrasse gelegen. Und dort finden sich in den Kiesgruben, die später auch als Müllkippen missbraucht wurden, finden sich beispielsweise Fossilien von wundersamen Riesenhaien, die damals vor etwa 20 Millionen Jahren jagten, die hier Seekühe. Und diese Fossilien, die haben wir nicht nur selbst gelegentlich beim Baden entdeckt, sondern die wurden uns in die Schule mitgebracht. Die Grundschule, da war jemand aus dem Dorf, der daran Freude hatte und den Schülern davon berichtete. Und das war tatsächlich der erste Hinweis, dass da draußen mehr ist als nur Rasen zum Fußballspielen. Und das hat so ein bisschen den Keim gebildet. Ich muss allerdings zugeben, ich habe sehr viele Interessen. Also es war nicht ganz sicher am Ende der Schulzeit, ob ich tatsächlich der Biologie widme oder nicht doch vielleicht Geschichte studiere oder Buchbinder werden möchte.
Lassen Sie uns noch mal einen Moment bei Ihrer Kindheit bleiben. Ich möchte nämlich jetzt wissen, ob Sie schon als Kind Frösche seziert haben, also einen Erkenntnisdrang in dieser Hinsicht hatten.
Nein, also ich habe das gleiche Empfinden wie andere auch. Im Studium musste ich allerdings bereits tote Frösche sezieren, aber das halte ich auch für ein Biologiestudium für wichtig und richtig, aber als Kind auf keinen Fall. Ich habe Frösche gehalten und natürlich habe ich geheult, wenn einer davon starb. Also die sind ja nicht sehr langlebig und von daher ist die eine oder andere Träne geflossen, aber viel spannender war es eben, die Kaulquappen zu beobachten, wie sie groß werden. Und das mussten alles meine Eltern und meine Schwestern ertragen. Das heißt, manchmal brach auch das eine oder andere aus. Und insbesondere bei den Spinnen, von denen ich vorhin schon sprach, war das tatsächlich ein Problem. Hat mich auch selbst mal getroffen, dass ich des Nachts eingesponnen wurde sozusagen, weil die Jungspinnen schlüpften und am nächsten Morgen ich dann doch mit Grauen erwachte. Aber das waren Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was es draußen alles zu entdecken gab. Und ich hatte das große Glück, dann in späteren Semestern der Schulzeit ein besserer Schüler zu werden, sodass mir viel Freizeit blieb. Also um 1 Uhr ging es immer an die Rheinauen. Damals lebte ich bei Speyer. Und da war sozusagen Huckleberry Finn, das Leben am Mississippi, das lebte ich auch.
Wie alt waren Sie denn, als Sie angefangen haben?
Ich habe mit 11 Jahren diese Krabbeltiere für mich entdeckt. Also die sozusagen, wo ich in die wahrhaftige das Sammeln und Forschen einging. Als Kind schon das große Interesse, aber das Sammeln und Forschen, das ging tatsächlich, meine Eltern zogen um und dann hatte man erst keine Freunde und was macht man denn da nachmittags? Und dann gab es allerdings auch jemanden, der mein Interesse entdeckte. Und das ist immer ganz wichtig, dass die nächste Generation duldsam mit den Nächsten umgeht und sie ein bisschen anleitet. Und meiner war der Erich Bettach, der ist in Rheinland-Pfalz sehr gut bekannt. Der hat auch viel fürs Radio und für die Zeitung gemacht, für die Natur. Und der hat die Speyerer Dünen beobachtet über 40 Jahre und nahm mich bei der Hand und hat mir das Faszinosum beigebracht, etwas genauer hinzuschauen. Denn man kann sehr schnell Dinge übersehen und man muss geduldsam sein mit der Natur. Das hat eben auch Maria Sibylla Merian gelernt, sehr schnell. Geduld gehört dazu und das ist nicht unbedingt mein liebstes Naturell.
Also mit 11, 12, 13 ist man so im besten Merian-Forscheralter.
Ja. Es gibt aber zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die auch noch in gesetztem Alter sich damit erst begannen zu beschäftigen. Also das ist jetzt kein Muss. Man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn es nicht schon im Kindesalter losgeht. Es gibt ja auch Völker, die sind ganz vernarrt. Ja, da ist das in die Wiege mit eingegeben. Die Engländer, da behaupte ich immer, jeder 10. Engländer hat mindestens ein Fernglas und beobachtet gelegentlich Vögel. Die nächstbesseren sind dann, die nächstschlechteren in Anführungszeichen sind die Holländer. Und die Deutschen kommen tatsächlich gar nicht so weit weg. Wir sind tatsächlich eins der wenigen Völker auf Erden, das doch sehr gut Bescheid weiß über seine Natur, weil es viele Naturbegeisterte gibt, die in Vereinen jeglicher Form die Natur versuchen zu schützen.
Sie haben Biologie studiert, Sie haben es eben schon gesagt. Zuvor aber absolvierten Sie die Ausbildung zum zoologischen Präparator.
Ja, also der Weg ins Museum, ich gebe es zu. Also wenn ich diesen Weg begehen will, war klare Entscheidung, dann möchte ich im Museum landen. Ich zur Schulzeit ging es schon los damals, dass die Biologen immer mehr in der Medizinforschung landeten. Und das war nicht der Weg, den ich haben wollte, sondern ich wollte tatsächlich Richtung Museum. Und es gibt eben zwei Berufe, die dahin führen. Das ist der Weg der Biologie, ein Studium oder eben der Weg über die zoologische Präparation. Und das ist eine Ausbildung in Bochum, die zentral organisiert wird und die mir natürlich sehr ans Herz gewachsen war. Ich hatte schon Jahre vorher eben begonnen, ja Tiere auch zu präparieren und wusste schon einiges darüber, aber es zu professionalisieren war natürlich eine große Freude. Und dann war der Weg eben an die Bochumer Universität und die Fachhochschule vorgezeichnet. Wir haben in Deutschland diese eine Ausbildungsstätte, die immer wieder umstritten ist, weil mal schlechtere Lehrer, mal bessere da sind. Aber wir glücklicherweise überhaupt eine Ausbildung haben, denn es gibt noch in der Schweiz so etwas Ähnliches. Und das war's. Ansonsten gibt es keine Ausbildungsstätten für Präparation.
Aber Sie wollten das nicht hauptberuflich machen dann?
Doch, auf jeden Fall. Allerdings, ich gebe zu, meine Frau hat natürlich gleich geschimpft, dass das Gehalt eines Präparators leider nicht seiner Arbeit entsprechend ist. Tatsächlich, die Gehälter von Präparatoren im öffentlichen Dienst sind grässlich. Und von daher sagte meine Frau klipp und klar, entweder du bleibst zu Hause oder du lernst noch mehr. Aber natürlich, ich hatte auch die große Freude dann noch ein Studium zu beginnen. Wer will nicht noch mehr lernen? Und das war mir
so
dann
ist es.
Möglich in Marburg und später in Darmstadt.
So ist es. Und gleich erfahren wir mehr, weil wir ja auch immer mehr lernen wollen. Gleich erfahren wir mehr über die Kunst des Präparierens nach der kurzen Pause mit der Gruppe On Air Wolf and I. Und hier ist wieder Radio Rheinwelle 92,5 mit der blauen Stunde. Herr Geller-Grimm, präparieren. Das heißt für die meisten Leute tote Tiere ausstopfen. Dabei handelt es sich ja um eine Kunst. Worin besteht die denn?
Ja, also Kunst ist immer ein bisschen schwierig. Also Kunst bin ich auch sehr, habe ich ein sehr eingeschränktes Verständnis, was Kunst ist. Eine Kunst ist es vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein Kunsthandwerk. Und das ein ganz absonderliches, würde man meinen. Der eine oder andere denkt, hier geht's um Blut, um Leichen. Das sind allerdings das ist der geringste Anteil der Arbeit. Denn es geht tatsächlich um die Arbeit am Naturobjekt und dieses möglichst hervorragend in einen Zustand zu versetzen, dass man es präsentieren kann, wie es in der Natur existiert. Und als 1825 nach Wiesbaden ein javanischer Tiger, das Fell eines Tigers und die Knochen in einem Rumpfass angeliefert wurden ans Museum, da gab es eben noch keine Ausbildung und keine Präparatoren, die so recht damit was Bescheid wussten. Die kannten zwar Katzen, aber eben keine Tiger. Und dieser javanische Tiger existiert heute immer noch. Und
sieht aus wie eine Katze.
Er schielt, er hat ein flaches Gesicht, er hat einen geraden, unnatürlichen Rücken. Er hat ein Aussehen, das so gar nicht an einen Tiger erinnert. Trotzdem dürfen wir ihn nicht Hand anlegen, denn es gehört zu den kostbarsten Präparaten. Eine der ersten Tiger überhaupt in Deutschland. Und sein historisches Präparat. Aber wenn man das ausstellen würde, dann würde man als Gast hoffentlich doch dahinter kommen. Das ist dann doch eher eine Persiflage auf ein Tier.
Ja, genau. Wie ist das, wenn ich jetzt komme? Ich habe keine Ahnung. Also wie die Tiere nun in der Natur aussehen, weiß ich nicht. Ich habe keinen Tiger, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich sehe das Präparat und was fällt mir da auf? Fällt mir auf, dass das nicht gut gemacht ist und weiß ich auch warum?
Also die richtige Augenfarbe, die werden Sie vielleicht nicht kennen vom Tiger, wir schon. Aber ob er schielt, das wird Ihnen auffallen. Ob er Ihnen Zähne zeigt, weil die Lippen vertrocknet sind. Ob dort irgendwo die Holzwolle herausschaut, ob Nähte aufgerissen sind oder die Haltung einfach so grottenschlecht ist, beispielsweise mit diesen geraden Rücken. Im 19. Jahrhundert galt noch mehr als das, was meine Großtante mir noch beim Essen immer sagte, sitzt gerade. Und das hat man den Tieren auch angetan bei der Präparation. Das sind eben Dinge, die man schon entdeckt als Gast. Und wenn Sie auf einen Hummer treffen und der ist in grau-braun zusammengeschrumpelt in der Vitrine, werden auch Sie wissen, dass der natürlich doch anders ausschaut. Deswegen haben unsere Präparatoren doch erheblich viel Aufwand betrieben, damit die Krebse. Über ein Jahr wurde allein an der Krebsvitrine gearbeitet. Das muss man sich mal vorstellen, an 50 Krebsen ein Lebensjahr. Das war es uns aber wert. Die sind in solchem Zustand, dass man staunend davor steht, weil man sie so auch erwartet, wenn man einen Naturfilm sieht. Und dann im Museum möchte ich das Gleiche mindestens in gleicher Qualität anbieten. Also Qualität ist tatsächlich zu sehen, man muss sie aber auch fordern, dass nicht jeder Gast weiß, dass man ein Schulterblatt bitte nicht auf eine Rippe drauf klebt, weil dann hätte das Tier Platz für den Orthopäden, das ist klar, aber die meisten Dinge kann man schon sehen.
Und es ist auch wichtig, Bewegung darzustellen, ist es richtig?
Das ist etwas, was in Amerika früher startete, als ich meine Lehre machte, 1986. Mein Lehrvater sagte mir noch, kein Tier wird präpariert in einem Moment, der nicht mindestens noch 5 Sekunden länger so anhält. Das heißt, ein Tier in Bewegung, im Fliegen oder im Springen war für mich verboten. Das war in Amerika schon in den 30er Jahren erlaubt und wenn man nach New York, Washington fährt und dort eine Elefantengruppe auf sich zustürmen sieht, ja, die im Moment festgehalten ist wie im Film Matrix, dann ist das ganz wundersam und wir haben das in Wiesbaden eben auch vollführt im Bewegungsraum, wo ein Gepard eine Springbockgruppe jagt und auch andere Dinge sind dort in Bewegung eingefroren. Wir können natürlich in einem Museum die wahre Bewegung auch nur mit dem Film generieren, aber wir zeigen mal einen Moment der Bewegung und es ist eben wundersam dann zu erkennen, was überhaupt an Bewegung alles existiert. Und das meiste verstehen wir bis heute nicht, auch in der Biologie nicht. Die Bionik versucht dies nachzuvollziehen und mit dem Fliegen sind wir ein bisschen besser. Die Flugzeuge sehen heute schon anders aus als vor 30 Jahren und das ist auch der Forschung gewidmet, die auch im Museum Wiesbaden unsere Präparatur mit 7 Schwänen vollbrachten, mit den schwersten Vögeln, die an der Decke fliegen in einer V-Formation und dabei zeigen, wie ein Flügel auf- und abschlägt. Und die Präparatoren haben mit einem Wickelstab, mit einem Heizlötkolben auch noch die Federn in die Position gebracht, wie es sich gehört. Und diese Qualität ist in einem Museum zu finden.
Und man sieht, dass die Flügel am Ende nach oben zeigen.
Ja, das muss gezeigt werden, besonders hier, weil wir ja dann die Wirbelschleppen an den Flügelspitzen auch der Flugzeuge erklären müssen und warum in Flörsheim manchmal die Dächer abgedeckt werden von Frankfurter Flugzeugen. Das können wir bei uns wundersam erklären am Beispiel der Schwäne.
Ich will gerade noch mal zurückkommen zu den Fliegen. Das ist Ich habe nämlich vergessen zu sagen, dass es auch ein Exponat gibt im Museum Wiesbaden. Also eines ihres Forschungsgegenstandes, eine Raubfliege, die gibt es. Ist die auch schön präpariert?
Ja, allerdings tatsächlich doch etwas unnatürlich. Die ist so, dass der Besucher möglichst viel von ihr zu sehen bekommt. Das ist bei Insekten so üblich in Insektenkästen. Wir haben eben dafür diese Lebensräume für Merian geschaffen, wo man ein Insekt mal lebendig präsentiert bekommt. Das ist eine andere Form der Präparation.
Vor kurzem haben Sie mir gesagt, da habe ich einen Eisbären angesehen und Sie haben gesagt, der ist besonders gut gelungen. Ein sehr gutes Präparat. Und Wiesbaden hat auf dem Feld des Präparierens einen guten Ruf. Ja? Woran liegt das?
Ja, es ist immer erst schwer, überhaupt die Talente zu sammeln. Der öffentliche Dienst bietet nicht große Gehaltschancen und solche Talente zu finden und zu fördern ist nicht einfach. Wir haben in Wiesbaden einige Jahre gebraucht und heute mit Malte Seehausen und Felix Richter sicherlich mit die besten Präparatoren in Deutschland. Und auch die lernen täglich dazu. Sie bekommen jede Woche neue Aufträge, mit denen sie umzugehen versuchen. Und auch sie lernen in Bereichen wie beispielsweise der Dermoplastik. Sie sprachen eben an den Eisbären. Der ist von Dieter Schön aus München. Der gehört zu den weltbesten Dermoplastikern für Großtiere. Und der Eisbär, das sage ich, behaupte ich mit aller Frechheit, das ist der beste, den Sie sehen können in einem Museum der Welt. Denn Dieter Schön war es wichtig, das zu präsentieren, was ein Eisbär ausmacht, Coolness. Ja, man weiß nicht, was er gleich tut. Man darf einem Bären nicht sozusagen fletschende Zähne einbauen, Pranken, die auf einen einstürzen, denn das würde ein souveräner Eisbär niemals tun. Der schaut in die Welt und wir dürfen uns überlegen, wenn wir vor ihm stehen, was tut er als nächstes? Und das ist tatsächlich etwas, was nur ein Präparator mit besonderen Künsten kann. Und unsere Präparatoren sind eben auch solche, die einem jede Woche aufs Neue uns erstaunen.
Also der Eisbär und viele andere Tiere mehr, alles zu sehen im Museum Wiesbaden. Sie hörten Celebre Mazurka Alterata von Gianluigi Trovesi. Herr Gellergrimm, zum Schluss dieser Sendung eine Frage an Sie, die nicht direkt das Museum betrifft, aber erstens das Umfeld des Museums und zweitens Ihren Sachverstand als Biologe. In Wiesbadens Friedrich-Ebert-Allee sind vor 100 Jahren Platanen gepflanzt worden. Gewachsen ist eine Prachtallee. Im Zuge des Neubaus der Rhein-Main-Hallen sind jetzt etliche gefällt worden und der Rest soll folgen. Ihre Meinung dazu?
Ja, ich gehöre natürlich auch zu den Liebhabern von Bäumen und ich bin auch gerne ein Stadtbewohner. Und in den Städten dienen uns die Bäume natürlich aus vielerlei Hinsicht, nicht nur um den Feinstaub zu minimieren oder Stickstoffvorkommen zu reduzieren. Es ist tatsächlich so, dass die Platanen umfänglich sind. Ich liebe es, durch Alleen zu streifen und die Friedrich-Ebert-Allee gehört zu diesen. Das Entree der Stadt vom Bahnhof kommt in die Stadt hinein und natürlich höre ich das mit Schrecken und erlebe das. Ein gewisser Verlust war jetzt schon wahrscheinlich notwendig zwischen Museum und Rhein-Main-Halle. Allerdings, dass nun die ganze Allee gefällt wird, das ist mir nicht klar. Ich bin ja gebürtiger Frankfurter und freue mich, dass in Frankfurt die Baumschutzordnung doch etwas anderes nur zulässt, nämlich eine Bewertung eines jeden einzelnen Baumes, ob er tatsächlich krank ist. Und leider las ich auch in meiner Tageszeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung, da wurde von altersschwachen Bäumen gesprochen und das macht mich natürlich zutiefst betroffen, denn nicht nur Eichen, und wir sind ja hier unter den Eichen gerade, dürfen doch bedeutsam länger leben als 110 Jahre. Platanen können bis zu 2.500 Jahre alt werden und man darf ihnen sicherlich getrost abnehmen, dass sie gerade in der Jugendphase sind. Uns ist es natürlich, muss es wichtig sein, solche Bäume zu erhalten.
Die Frage ist natürlich, in der Jugendphase, auch in der Jugend kann man krank werden. Das ist die Frage, sind die Bäume krank, sind sie nicht krank?
Also das geht den Bäumen wie uns auch. Wir sind von zahlreichen Parasiten belegt und auch bekommen Grippe und alles. Und gerade den Bäumen sind Tiere, oft Schädlinge, aber auch Pilze. Und wir haben einige neue Pilzarten, die nach Europa eingestrahlt sind. Der Massararia-Pilz beispielsweise, der auch die Platanen betrifft, der erst Anfang der 2000er Jahre nach Europa gelangte. Und so dass man, wenn die Bäume eben nicht jedes Jahr geprüft werden, doch Gefahr laufen, dass der ein oder andere Ast abbricht. Diese Gefahr ist allerdings bei jedem Sturm gegeben und bei Sturm sollte man auch in Wiesbaden nicht unter den Bäumen stehen. Und eine Prüfung, die muss sein. Wenn ich allerdings Bäume dort pflanze, die dann gerade mal 20 Jahre alt sind und vielleicht 40, 50 Jahre sie wiederfälle, hat natürlich die Stadt weniger zu tun und hat weniger zu investieren in den Erhalt dieser Bäume. Aber diese Bäume werden unsere Probleme mit sauberer Luft nun weiß Gott nicht lösen. Ein Grund mehr, diese tatsächlich zu erhalten und weiterhin den Baumschutz zu betreiben. Und wenn dann Planungen stattfinden, dass es auch noch die Rheinstraße demnächst treffen soll, das halte ich wirklich für eine Katastrophe und ein falsches Denken, das hatten wir mal überwunden. In den 80er Jahren wurden wir alle schlauer nach dem Desaster, wie wir 1970 noch in ganz Deutschland reihenweise alte Bäume schlugen und uns eine andere Welt schufen. Die Friedrich-Ebert-Allee erachte ich ja so für eine nichtsnützige Autobahn, denn gerade wird der Verkehr umgeleitet und man sieht, wie wenig Verkehr dort eigentlich läuft. Man hätte also einen Rückbau noch stärker als jetzt vorgenommen, von 7 auf 4 Spuren. Man hätte eigentlich nur 2 Spuren gebraucht überhaupt in dieser Straße und der Natur als Entree mit den Reisingeranlagen durchaus mehr geben können. Aber dass man einfach nonchalant sagt, ich fälle mal 50 Bäume dieses Alters. Die 2 Generationen müssen mindestens warten, bis sie das wieder sehen können, was wir gerade haben. Und wenn es weg ist, wird es keinen Ersatz erstmal geben können. Es ist nicht wahr, einfach nur einen 5- bis 10-jährigen Baum zu pflanzen, zu sagen, der kann das Gleiche leisten. Das ist die völlig falsche Denke. Und wir versuchen gerade den Verkehr aus der Stadt hinauszutreiben. Jeder Autofahrer müsste jetzt auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass diese Bäume erhalten bleiben. Denn noch schneller muss er sonst mit seinem Auto vor der Stadt bleiben.
Also Ihnen als Biologe, also als jemand, der sich auskennt, als Experte, Ihnen ist nichts bekannt, dass diese Bäume krank sind und dass es insofern keinen Grund gibt, die zu fällen.
Also kann ich das nicht sagen, aber ich kann sicherlich genauso wie jeder andere Bürger vermuten, dass es nicht sein kann, dass 50 Bäume gleichzeitig einen solchen Erkrankungszustand, beispielsweise durch diesen eingeschleppten Pilz haben, gleichermaßen zur gleichen Zeit. Das erachte ich doch für ein ziemliches Wunder. Also gehe ich davon aus, dass erst gar nicht geprüft wurde, weil das auch hier in Wiesbaden so erlaubt ist. Das ist in Frankfurt nicht möglich, da muss eine Einzelprüfung stattfinden und das hat auch jeder dieser Giganten verdient.
Damit wir am Ende dieser Sendung aber nicht nur Trübsinn verbreiten, hier der Hinweis auf die große Sonderausstellung ab Juni. Sie haben ja gesagt, Sie fangen jetzt im Februar schon an, die vorzubereiten und Sie sind aufgeregt, alle Mitarbeiter sind aufgeregt, aber freuen sich auch drauf. Also und worauf können wir Besucher uns freuen, Herr Gellergöm?
Auf vieles Wundersame. Das fängt damit an, dass die Alfred-Weigle-Stiftung hier in Wiesbaden uns neue Vitrinen spendiert hat. Erstmals Vitrinen, die wir die nächsten 100 Jahre nutzen können und die eben passend für Wiesbaden sind. Wir haben zusammen mit Professor Piepenbrink eine fantastische Mykologin, eine Pilzforscherin auf der Frankfurter Universität und Frau Lotz-Winter zeigen wir über 1000 Pilzmodelle, Abgüsse exquisitester Art von Klaus Wechsler, einem Bremer Präparator, der ein Patent angemeldet hat auf das, was er dort leistet. Und Sie werden eintauchen in das Brot, in den Wein, in das Bier, ja, das Pilz. Alle Dinge, die uns tatsächlich in unserem menschlichen Leben umgeben, sind von Pilzen durchdrungen. Und natürlich dürfen wir auch Fußpilz nicht vergessen. Wir versuchen, den Atompilz auszuschließen. Aber es ist tatsächlich ein wunderschönes Thema, das alles betrifft.
Also eine neue Wunderwelt gilt es anzusehen. Und das war's für heute. Vielen Dank für den Einstieg in die Wunderwelt des Unspektakulären, Fritz Gellergöm. Vielen Dank. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit John Coltrane und Neymar.